Herzlich willkommen zum Podcast von Rechtsanwalt Kramarz. Als Fachanwalt für Urheber- und Medienrecht sowie für Informationstechnologierecht informiere ich hier im Podcast zu aktuellen rechtlichen Themen. Ich vertrete Mandanten in Darmstadt und bundesweit. Umfassende Informationen finden Sie auf meiner Webseite unter www.kanzlei-kramarz.de. Sie erreichen mich für eine erste kostenlose telefonische Beratung unter der Nummer 0615127682227 oder per E-Mail unter anfrage@kanzlei-kramarz.de. Wir übergeben jetzt an unsere Moderatoren Lex und Nova mit den Details zum aktuellen Thema. Viel Spaß.
Stellt euch mal das klassische Szenario vor. Es ist spät, ihr habt den ganzen Tag an einem Video geschnitten, so ein Reaction-Video vielleicht oder eine Compilation. Ihr seid fast fertig, ladet es hoch und wollt eigentlich nur noch ins Bett. Aber da ist dieser eine 10-Sekunden-Clip von einem anderen Creator. Und diese nagende Frage im Hinterkopf. Habe ich das jetzt richtig gemacht oder finde ich morgen eine richtig teure Abmahnung in meinem Postfach? Wenn ihr euch das schon mal gefragt habt, dann seid ihr hier goldrichtig. Wir schauen uns heute eine wirklich wegweisende Gerichtsentscheidung aus dem Jahr 2025 an. Die bringt endlich mal Licht ins Dunkel, wie man auf Plattformen wie YouTube und Twitch rechtssicher zitiert. Unsere Grundlage dafür ist ein Fachtext, der sich das Urteil des Landgerichts Frankenthal vom 29. April 2025 ganz genau anschaut. Und unsere Mission für euch ist klar: Nach dieser Besprechung werdet ihr nicht nur wissen, wie die perfekte Quellenangabe in der YouTube-Infobox aussieht, sondern auch, warum es ein verdammt teurer Fehler sein kann, eine vergessene Quelle erst nach einer Abmahnung zu ergänzen. Also packen wir an.
Absolut. Und um zu verstehen, warum das überhaupt so ein heikles Thema ist, müssen wir ganz am Anfang ansetzen. Der Grundsatz im Urheberrecht ist eigentlich total simpel. Jedes Video, also egal ob Kinofilm oder Katzenvideo, ist als Werk geschützt.
Okay.
Das Gesetz gibt dem sogenannten Filmhersteller, also demjenigen, der das Video gemacht hat, das alleinige Recht zu entscheiden, was damit passiert.
Also kopieren, verbreiten, all das.
Genau. Wenn ihr also einfach einen Ausschnitt nehmt und in euer eigenes Video einbaut, ist das erstmal eine Rechtsverletzung. Punkt.
Moment, aber wenn das so absolut wäre, dann wäre ja die halbe Creator-Economy illegal. Ich meine, Reaction-Kanäle, Gaming-Compilations, Video-Essays, die basieren ja alle darauf, dass man Ausschnitte von anderen zeigt. Da muss es doch irgendeine eingebaute Ausnahme geben, oder?
Genau. Und das ist der Dreh- und Angelpunkt der ganzen Diskussion. Diese Ausnahme gibt es und sie heißt Zitatrecht.
Richtig, das Zitatrecht.
Das ist sozusagen die gesetzlich erlaubte Lücke, die es ermöglicht, Teile fremder Werke zu nutzen, um sich damit auseinanderzusetzen. Aber, und das ist die vielleicht wichtigste Erkenntnis aus dem Urteil, Das Zitatrecht ist kein Freifahrtschein. Es ist eine Privilegierung, die man sich quasi verdienen muss.
Sich verdienen? Wie meinst du das? Ich dachte, das ist ein Recht, das man einfach hat.
Das ist ein sehr häufiges Missverständnis. Juristisch gesehen ist die Nutzung fremder Inhalte ohne Erlaubnis der Normalfall einer Rechtsverletzung. Das Zitatrecht hebt diese Rechtswidrigkeit nur dann auf, wenn wirklich alle seine Voraussetzungen erfüllt sind.
Okay.
Und die absolut entscheidende, also die nicht verhandelbare Voraussetzung, ist eine ordnungsgemäße Quellenangabe.
Ah, okay.
Man könnte sagen, die Quellenangabe ist der Schlüssel, der die Tür zum Zitatrecht überhaupt erst aufschließt. Fehlt dieser Schlüssel oder ist er falsch, bleibt die Tür zu und man steht im Regen der Rechtsverletzung. Die Quelle ist also keine nette Geste, sondern das Fundament der Rechtmäßigkeit.
Okay, das ist ein starkes Bild. Der Schlüssel zur Legalität. Und genau bei diesem Schlüssel wird es ja seit Jahren kompliziert. Die große Frage war doch immer, wo genau muss ich diesen Schlüssel hinlegen, damit er gilt? Muss ich die Quelle als fette Texteinblendung direkt über den Clip legen oder reicht es, sie in die Videobeschreibung zu packen, also in die Infobox?
Exakt das war der Kern des Streits vor dem Landgericht Frankenthal. Und die Richter haben hier eine sehr praxisnahe und, ich finde, für Creator sehr hilfreiche Entscheidung getroffen. Sie haben im Grunde gesagt, ja, die Infobox ist ein legitimer und ausreichender Ort für die Quellenangabe.
Das ist ja schon mal was.
Ja, und sie begründen das mit der Branchenüblichkeit. Im Klartext, auf Plattformen wie YouTube und Twitch ist es mittlerweile gelerntes Nutzerverhalten. Jeder weiß, wenn ich mehr über das Video erfahren will, klicke ich auf die Beschreibung. Eure Zuschauer erwarten die Info dort und suchen auch dort danach.
Das ist schon mal eine gute Nachricht. Man muss sein Video also nicht mit Textoverlays zukleistern. Aber diese Infoboxen sind ja oft erstmal eingeklappt. Man muss auf Mehr Anzeigen klicken, um den ganzen Text zu sehen. War das für das Gericht ein Problem?
Nein, überhaupt nicht. Das Gericht hat klargestellt, dass es unschädlich ist, wenn die Infobox erst aufgeklappt werden muss. Das gehört zur normalen User Experience der Plattform. Die Richter gehen nicht von einem passiven Betrachter aus, sondern von jemandem, der bei Interesse auch aktiv nach Informationen sucht.
Okay, das leuchtet ein.
Aber und jetzt kommt der Punkt, an dem viele scheitern. Wenn die Box aufgeklappt ist, muss die Quelle leicht und ohne Mühe zu finden sein.
Und was genau heißt leicht zu finden? Das ist ja doch ein bisschen dehnbar. Hat das Gericht da konkreter ausgeführt, wie das aussehen muss, damit es nicht als versteckt gilt?
Oh ja, und hier wurden sie sehr deutlich. Das ist der dritte und entscheidende Punkt, die Struktur und die Übersichtlichkeit. Die Richter haben unmissverständlich klargemacht, dass die Quelle nicht in einem langen, unstrukturierten Fließtext untergehen darf.
Ah, okay. Also nicht einfach irgendwo reinklatschen.
Genau. Ich hatte mal einen Fall, da hat ein Creator die Quelle ganz ans Ende von 20 Zeilen Affiliate-Links, Social-Media-Handles und Werbetext gepackt. Das Gericht in unserem Fall hier hat im Grunde gesagt, das ist kein Zitieren, das ist ein Versteckspiel. Die Quelle muss optisch klar vom Rest des Textes getrennt sein. Zum Beispiel durch eine eigene Überschrift wie Quellen oder verwendete Clips und durch Absätze.
Sie muss dem Betrachter quasi entgegenspringen.
Ganz genau.
Okay, das ist eine super konkrete Handlungsanweisung. Also nicht einfach reinwerfen, sondern bewusst und übersichtlich platzieren. Gibt es denn auch eine Checkliste, was inhaltlich in dieser perfekten Quellenangabe drinstehen muss?
Die gibt es und die ist zum Glück ziemlich einfach. Aus dem Urteil und der allgemeinen Rechtspraxis lassen sich drei zwingende Bestandteile ableiten. Erstens, der Name des Urhebers. Das kann der Kanalname sein oder der Name der Produktionsfirma. Zweitens, der Titel des zitierten Werks, also der exakte Titel des Videos, das ihr verwendet.
Und drittens, sicher die URL, oder?
Und drittens, genau. Und das ist bei Online-Inhalten das A und O, die konkrete anklickbare URL, die direkt zum Originalvideo führt. Nur wenn diese drei Elemente, Urheber, Titel, URL, klar strukturiert präsentiert werden, ist der Schlüssel zur Legalität, um bei dem Bild zu bleiben, vollständig und er funktioniert.
Das ist extrem hilfreich. Aber lass uns das mal durchspielen mit einem Szenario, das im Alltagsstress sicher oft vorkommt. Nennen wir unseren Creator mal Alex. Alex schneidet eine Top 10 Gaming Fails Compilation. Es ist 2 Uhr nachts, das Video muss raus. Er lädt es hoch, schreibt eine schnelle Beschreibung und vergisst dabei komplett, die Quelle für einen 5-Sekunden-Clip von einem anderen Streamer anzugeben. 3 Tage später hat er eine E-Mail von einem Anwalt. Eine Abmahnung.
Der Klassiker.
Alex bekommt Panik, fügt die Quelle sofort hinzu und schreibt dem Anwalt: Sorry, mein Fehler ist jetzt korrigiert. Damit ist die Sache doch vom Tisch, oder? Der Fehler wurde ja behoben.
Menschlich absolut nachvollziehbar. Juristisch ist das leider ein Trugschluss, der Alex teuer zu stehen kommen wird.
Oh je.
Die Antwort des Gerichts auf diese Frage ist glasklar. Nein, die Sache ist damit nicht vom Tisch. Um das zu verstehen, müssen wir uns fragen, wann genau hat Alex die Rechtsverletzung begangen?
Naja, in den 3 Tagen, in denen das Video ohne Quelle online war, würde ich sagen.
Genau. Der Rechtsverstoß passierte in dem Moment, als Alex auf Veröffentlichen geklickt hat. Mit diesem Klick war das Video ohne die notwendige Quellenangabe öffentlich zugänglich. Die Rechtsverletzung war also bereits in der Welt.
Und die kann nicht ungeschehen gemacht werden?
Exakt. Das nachträgliche Hinzufügen der Quelle heilt die in der Vergangenheit liegende Verletzung nicht. Es ist ein bisschen so, als würde man zu schnell fahren, geblitzt werden und danach versprechen, ab jetzt immer langsam zu fahren. Das ändert nichts an dem Bußgeld für das ursprüngliche Vergehen.
Aber er zeigt doch guten Willen. Das muss doch juristisch irgendeine Rolle spielen.
Das spielt eine Rolle, aber nicht so, wie die meisten hoffen. Das Kernproblem ist ein juristisches Konzept, das sich Wiederholungsgefahr nennt.
Wiederholungsgefahr. Okay.
Das Gesetz geht nach einem begangenen Verstoß grundsätzlich erst einmal davon aus, dass die Gefahr besteht, dass derjenige den Fehler wieder macht. Es wird quasi vermutet, dass die internen Prozesse in Alex' Fall seine Upload-Checkliste nicht stimmen.
Und diese Vermutung kann man nicht einfach so aus der Welt schaffen.
Nicht durch das Korrigieren des Fehlers, nein.
Und wie wird man diese Vermutung dann los?
Nur durch die Abgabe einer sogenannten strafbewährte Unterlassungserklärung.
Das klingt kompliziert.
Ist es im Grunde nicht. Das ist quasi ein Vertrag mit dem Rechteinhaber. Darin verspricht man rechtsverbindlich, genau diese Rechtsverletzung nicht noch einmal zu begehen. Und für den Fall, dass man es doch tut, verpflichtet man sich zur Zahlung einer empfindlichen Vertragsstrafe. Erst mit diesem offiziellen, mit einer Strafe bewährten Versprechen gilt die Wiederholungsgefahr als ausgeräumt.
Aber die Kosten für den Anwalt muss Alex trotzdem zahlen.
Ja, weil die Abmahnung zum Zeitpunkt des Versands berechtigt war, der Fehler lag ja vor, muss Alex trotzdem die Anwaltskosten der Gegenseite bezahlen.
Puh, das ist hart. Also die Quintessenz für Alex ist, obwohl er den Fehler sofort korrigiert hat, muss er die Abmahnkosten zahlen und diese Unterlassungserklärung abgeben, um ein Gerichtsverfahren zu vermeiden.
Genau das ist die Kernaussage, die wir aus diesem Fachtext ziehen müssen. Rechtssicherheit im Content-Bereich entsteht durch präventive, saubere Arbeitsabläufe, nicht durch nachträgliche Reparaturversuche.
Die Quellenangabe muss also ein fester Punkt auf der Pre-Upload-Checkliste sein.
Genauso wichtig wie der Titel oder das Thumbnail, ja?
Okay, fassen wir zum Abschluss die drei wichtigsten Erkenntnisse, die ihr als Creator mitnehmen solltet, noch einmal zusammen. Erstens. Das Zitatrecht ist kein automatisches Recht. Es ist eine Ausnahme, die man sich durch eine perfekte Quellenangabe verdienen muss. Fehlt sie, ist die Nutzung des Clips illegal.
Ganz simpel.
Zweitens. Die YouTube-Infobox ist als Ort für die Quelle gerichtlich bestätigt worden. Aber nur unter der Bedingung, dass die Angaben übersichtlich, klar vom Rest des Textes getrennt und vollständig sind. Die magische Formel lautet Name des Urhebers, Titel des Werks und die direkte URL.
Richtig.
Und drittens, der Punkt, der am meisten schmerzt, wenn man ihn ignoriert. Eine Quelle nachträglich nach einer Abmahnung zu ergänzen, ist zu spät, um die Kosten zu vermeiden. Die Rechtsverletzung ist in dem Moment passiert, als das Video ohne Quelle online ging. Vorsorge ist hier nicht nur besser als Nachsorge.
Nein, sie ist die einzige Option.
Genau.
Und wenn wir das mal ins große Ganze einordnen, dann zeigt dieses Urteil einen unaufhaltsamen Trend, die Professionalisierung der Creator-Branche. Die Zeiten, in denen YouTube als eine Art rechtlicher wilder Westen galt, sind endgültig vorbei. Die Gerichte wenden das klassische Urheberrecht sehr konsequent auf die neuen Medien an. Sorgfalt und etablierte Workflows sind keine lästige Kür mehr, sondern eine wirtschaftliche Notwendigkeit, um das eigene Projekt zu schützen.
Und das führt uns zu einem letzten Gedanken, den ihr vielleicht mitnehmen könnt. Wenn die korrekte Quellenangabe, wie wir gehört haben, der juristische Schlüssel ist, der die Tür zum legalen Zitieren überhaupt erst öffnet, was sagt das über die Rolle aus, die man als Creator hat? Vielleicht geht es am Ende gar nicht so sehr darum, eine Strafe zu vermeiden. Vielleicht geht es vielmehr darum, bewusst an einer Kultur der Fairness und der Nachvollziehbarkeit teilzunehmen. Einerseits aus Respekt vor der Arbeit der anderen Schöpfer, die man nutzt, und andererseits gegenüber dem eigenen Publikum, dem man transparent zeigt, woher die eigenen Inhalte und Ideen stammen.
So, das war's von Lex und Nova für diese Folge. Wir hoffen, Sie konnten heute wieder etwas schlauer werden, ohne dabei einzuschlafen. Und bevor Sie nun Ihre neu gewonnenen Erkenntnisse anwenden, hier kommt noch was Wichtiges. Ich unterstütze Mandanten sowohl in Darmstadt als auch bundesweit in vielfältigen rechtlichen Fragestellungen. Wenn Sie zu dem Thema dieser Podcast-Episode Beratungsbedarf haben oder eine allgemeine Rechtsfrage besteht, lade ich Sie herzlich ein, mit mir in Kontakt zu treten. Sie erreichen mich telefonisch unter 06151 276 8227. Falls Sie mich nicht direkt persönlich erreichen, hinterlassen Sie mir Ihre Anfrage. Ich melde mich. Selbstverständlich können Sie mir Ihr Anliegen auch jederzeit per E-Mail an anfrage@kanzlei-kramarz.de senden. Umfassende Informationen über meine Kanzlei und meine Rechtsgebiete finden Sie auf meiner Webseite unter www.kanzlei-kramarz.de. Ich freue mich darauf, von Ihnen zu hören. Bis zum nächsten Mal.